Losleben Stories. Ein Podcast der Wiener Städtischen.
Hallo und herzlich willkommen zum Losleben Stories Podcast der Wiener Städtischen. Ich bin Maya McKechnie und spreche mit Erika Heimhilcher. Erika ist Hebamme und systemische Coachin in Wien. Das heißt, sie begleitet Frauen und Paare während der Schwangerschaft und auch danach. Schön, dass du bei uns bist, Erika.
Danke für die Einladung, liebe Maya.
In unserer vierten Folge geht es um die Frage, was passiert eigentlich in den letzten Wochen der Schwangerschaft? Das ist ja eine Phase, wo du als Wahlhebamme werdende Mütter schon intensiv begleitest. Woran muss man da denken und was spielt sich da ab?
Ja, der Körper bereitet sich einfach immer mehr auf die bevorstehende Geburt vor, sei es, dass sich das zeigt in Form von zunehmenden Senkwehen oder vermehrten Druck auf dem Beckenboden, wieder vermehrtes Harnlassen dadurch durch den Druck oder auch durch den Nestbautrieb, der dann aufkommen kann. Ja, Nestbautrieb bedeutet, dass man einfach zu Hause noch einmal alles fertig machen möchte für die Ankunft des Babys.
Worauf muss ich als werdende Mutter in diesen letzten Wochen achten? Also gibt es da irgendwas, zum einen, was ich positiv tun kann, wie ich mir gut tun kann, wie ich mich bereit machen kann für die Geburt oder auch was, worauf ich achten muss, was ich vielleicht dann nicht mehr tun sollte?
Alles genauso machen wie vorher. Das, was einem gut tut, ist auch gut. Im besten Fall in Bewegung bleiben. Geburt ist ein dynamischer Prozess und für diesen Prozess ist es einfach wichtig, in Bewegung zu bleiben. Sei es spazieren gehen. Meine Empfehlung ist immer, den Sport auszuüben, der Spaß bereitet. Das muss ja nicht immer Yoga sein, weil Yoga so einfach
der
immer
Klassiker.
Es ist so, wird immer in Verbindung gebracht, wenn es um Sport in der Schwangerschaft geht, aber es gehen immer mehr Frauen ins Gym oder was auch immer.
Das heißt, wenn ich mich danach fühle, dann ist es auch in Ordnung.
Natürlich, solange das jetzt nicht eine gefährliche Sportart ist. Das versteht sich hoffentlich dann eh von selbst, also jetzt nicht bouldern oder so. Aber genau, solange ich mich damit wohlfühle und ja, dann wäre auch mein Tipp, in den letzten Wochen schon sich irgendwie so ein kleines Schläfchen zu gönnen, so ein Mittagsschläfchen, weil man weiß ja nicht, an welchem Tag es losgehen wird. Und von seinem Mittagsschläfchen kann man dann profitieren, sobald die Geburt startet, weil meistens geht es in der Nacht los und kann man doch auf eine andere Energie zurückgreifen. Dann gibt es noch diverse Vorbereitungen, die getroffen werden können. Dammmassage, Tees, die man trinken kann, Akupunktur, gewisse Diäten werden empfohlen. Also da sich das rauszusuchen, was sich für mich als Frau stimmig und gut anfühlt.
Dazu kommt, dass ja Frauen dann schon im Mutterschutz sind in den letzten Wochen vor der Geburt. Wie viele Wochen vorher beginnt denn in Österreich der Mutterschutz?
8 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin.
Das heißt, 8 Wochen vorher bin ich dann auch schon von der Arbeit freigestellt und kann den von dir erwähnten Nestbautrieb ausleben. Das darf man sich ja jetzt nicht nur so vorstellen, dass dann das Kinderzimmer eingerichtet wird, der Klassiker. Aber es gibt auch andere Sachen auf der To-Do-Liste, wo man den vielleicht sich zu Diensten machen kann, den ohnehin vorhandenen Nestbautrieb. Was gibt es denn noch zu erledigen? Woran muss man noch denken in diesen letzten Wochen?
Die Dinge, die eingekauft werden, müssen unter Anführungszeichen fürs Baby, also das Baby braucht jetzt eigentlich nicht viel. Also die meisten Vorbereitungen, die getroffen werden, spiegeln ja meine Vorfreude und das ist ja was ganz Schönes, finde ich. Und genau, abgesehen von mehr diesen emotionalen Vorbereitungen geht es dann auch zu bürokratischen Themen, dass ich einfach schaue, okay, was benötige ich für die Anmeldung des Babys nachher, dass einfach alles gut vorbereitet ist.
Kann man das so kompakt sagen? Welche Dokumente sollte ich in die Kliniktasche packen?
In die Kliniktasche eigentlich selbst nicht, weil die Anmeldung des Babys erfolgte nicht in der Klinik, außer in einem Spital. In Wien ist das möglich. Da gibt es so einen sogenannten Babypoint, also das Standesamt im Krankenhaus. Aber ansonsten ist der Ablauf so, dass das Kind im Standesamt angemeldet werden muss, in dem Bezirk, wo es geboren wurde. Also nicht, wo mein Wohnsitz ist, sondern in dem Bezirk, wo es geboren wurde. Und dafür hat man einige Wochen Zeit. Das muss nicht direkt nach der Geburt stattfinden. Das empfehle ich auch nicht direkt nachher, weil wenn man nicht verheiratet ist, muss die Frau und Baby dabei sein. Und das spricht meiner Meinung nach gegen die Ruhe im Wochenbett.
Das heißt, da kann man sich noch ein bisschen Zeit lassen.
Ja, da kann man sich ruhig ein bisschen Zeit lassen.
Ja, aber sprechen wir kurz über die Kliniktasche. Also ich kann mich erinnern, Vorbereitung meiner ersten Geburt, dass das einem so eine Beruhigung verschafft hat, dass man das, weil es ist ja nicht fassbar, ja, weil die Geburt des Babys kann man sich nicht vorstellen, hat man noch nie erlebt. Eine Reise kann man sich auch besser vorstellen, wenn man schon das Gepäck packt und sich denkt, okay, wird's warm, wird's kalt, was packe ich ein, was gehört rein? Ich habe damals Unmengen an Fruchtschnitten eingepackt, weil meine Hebamme mir erzählt hat, dass die toll sind während der Geburt. Habe, glaube ich, keine einzige davon gegessen, aber es hat mich irrsinnig beruhigt, diese Vorbereitungen zu treffen. Was gehört denn aus deiner Sicht wirklich rein in so eine Kliniktasche?
Ja, ich unterteile das ja in so drei Punkte. Das eine ist die Kliniktasche, also wirklich für meinen gesamten Aufenthalt. Das andere ist das, was ich für das Baby benötige und dann noch die eigene Kreiszimmertasche. Ja, und mal mit der kürzesten Liste zu beginnen ist das Baby, der Kleidung für die Fahrt nach Hause und einen Autositz. Ja, weil irgendwie muss ja das sicher nach Hause transportiert werden.
Wichtig, weil da denkt man vielleicht nicht dran. Oder auch wenn man mit dem Taxi fährt, braucht man eine Babyschale.
Auch da und bitte das im Vorfeld auszuprobieren, zu testen und nicht dann mit dem Baby schon drinnen und dann werkt man herum und also einfach
zu lernen, wie man es einbaut.
Genau, einfach in Ruhe schon zu üben und dann hat man eine ganz andere Sicherheit, wenn das Baby da drinnen liegt. Und dann die Kliniktasche sind eigentlich mehr oder weniger die persönlichen Hygieneartikel, bequeme, stillfreundliche Kleidung finde ich auch immer sehr gut und eventuell auch einen Still-BH und Hausschuhe. Und da empfehle ich auch immer abwaschbare, weil man weiß ja nicht, ob man vielleicht, während man im Kreiszimmer noch ist, einen Blasensprung hat. Dann ist das immer ganz gut, wenn die abwaschbar sind.
Du hast den Still-BH erwähnt. Es gibt ja auch Stilleinlagen, die man benutzt. Aber sowas gibt es normalerweise im Krankenhaus. Das muss man jetzt nicht mitbringen.
Genau, das sind wirklich alles Dinge, die im Krankenhaus zur Verfügung gestellt werden, sei es von Stilleinlagen über Windeln, die eigenen Wochenbetteinlagen. Das muss man nicht im Vorfeld mitnehmen. Und dann die Kreiszimmertasche, die Aufnahmeunterlagen. Jedes Krankenhaus hat eigene Aufnahmeunterlagen. Mutter-Kind-Pass, immer ganz, ganz wichtig. Da möchte ich bitte auch jeder Frau mitgeben, der sollte immer in der Handtasche dabei sein und bitte immer den Namen auch ausfüllen. Oftmals sind so ganz blanke Mutter-Kind-Pässe und wenn der verloren geht, weiß man nicht, zu wem der Mutter-Kind-Pass gehört. Falls nötig, Medikamente, warme Socken, das ist ganz wichtig für den Geburtsverlauf, dass man warme Füße hat, Wasserflasche, wo es einfach ist, daraus zu trinken. Genau, und Kopfhörer, ich empfehle auch Kopfhörer, am besten so over-ear, damit signalisiere ich auch ein bisschen, dass ich mich abgrenze in dem ganzen Geburtsverlauf und einfach bei mir sein möchte. Snacks hattest du schon erwähnt, du hast sie dann nicht gebraucht, aber wer weiß. Ich meine, so Snacks gibt es selten im Kreiszimmer. Was es gibt, ist Traubenzucker, das ist in den meisten Kreiszimmern schon irgendwie.
Aber das heißt, man kann dann wirklich auch persönliche Gegenstände mitnehmen zur Geburt. Das darf man sich nicht vorstellen wie einen OP, der klinisch rein ist, wo nichts erlaubt ist.
Ja, so heimelig wie möglich gestalten. Und das sind auch Dinge, die man gut im Vorfeld klären kann. Ist es erlaubt, Duftlampen mitzunehmen? Vielleicht gibt es Düfte, die ein wohliges Gefühl bei mir auslösen. Dinge mitnehmen, die einem gut tun. Und sei es auch irgendein Kuschelpolster. Gibt auch Frauen, die nehmen ihren eigenen Polster mit, weil ihnen das gut tut. Ja? Also bitte nicht denken, man ist da in einer OP-Räumlichkeit. Es ist ein Kreiszimmer und als Hebamme ist es auch immer schön zu beobachten, wenn Frauen sich gemütlich einrichten.
Jetzt haben wir über die Kliniktasche gesprochen, die ja wie ich gesagt habe, also für mich auch so eine mentale Komponente hatte, dass man sagt, es gibt mir Sicherheit, ich bereite mich auf diese Reise vor. Es gibt aber auch Dinge, die man vorab besprechen sollte in diesen letzten Wochen, wo man nicht mehr arbeitet, wo man Zeit hat, wo hoffentlich auch die Begleitperson beziehungsweise der Partner oder der Vater des Kindes die Zeit hat, dass man wirklich sich einmal hinsetzt und bestimmte Dinge vorab überlegt. Was könnte denn das sein, was man da besprechen kann, solange noch Ruhe ist und solange man auch noch ausgeschlafen ist.
Ja, das ist immer was, das ist ja auch so nicht greifbar, dieser Schlaf oder die Veränderung des Schlafes, weil man denkt sich immer, jeder sagt, ja, schlaf vor, ich meine, wenn das so einfach wäre, aber man weiß einfach nicht, was auf einen dann zukommt, was Schlafmangel wirklich bedeuten kann. Wichtig ist, finde ich, wirklich alles offen und direkt zu besprechen, sei es jetzt auf den Geburtsverlauf bezogen, auch einmal die Sicht des Mannes sich anzuhören. Wie stellst du dir das vor? Was sind denn deine Ängste womöglich? Ich glaube, dass das oftmals Männer auch zurückhalten, ihre Ängste, ihre Befürchtungen, dass da einfach ein Dialog stattfindet.
Sind eigentlich die Männer bei den Gesprächen, die du führst, in der Geburtsvorbereitung dabei?
In der Schwangerschaft, also bei den Mutter-Kind-Pass-Beratungen, würde ich sagen, 30% ja, sind dabei. Geburtsvorbereitungskurse biete ich so und so ein paar Kurse an. Ja, da sind sie schon dabei. Genau, also das eine ist, finde ich, dieses auf die Geburt bezogen, diese Gespräche im Vorfeld zu führen. Natürlich dann auch auf das Kind bezogen. Dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist Mental Load, eine gerechte Elternschaft, ja. Und das ist im Vorfeld ja gar nicht greifbar, was damit alles gemeint ist. Und deswegen empfehle ich, im Vorfeld sich einmal auch aufzulisten, welche Aufgabenverteilung haben wir derzeit. Und sich bewusst werden oder bewusst sein, da kommen ja noch ganz viele Aufgaben dazu und das Kind gehört ja nicht automatisch zur Mutter, sondern der Papa darf auch Verantwortung übernehmen. Ich wünsche mir, und leider ist das etwas, was in der Praxis nicht funktioniert, beziehungsweise in den seltensten Fällen funktioniert, wünsche ich mir einfach ein Wochenbett, wo eine Frau ruhen darf. Ich bespreche das Thema sehr, sehr offen in meinen Beratungsgesprächen, auch in den Kursen. Und dann heißt es mir, ja, mein Mann wird das übernehmen, aber es ist noch gar keine Vorstellung da, was das wirklich bedeutet. Ja, und man denkt, na ja, okay, ich werde doch nebenbei kochen können. Aber wiederum, es ist ja die Veränderung für beide Elternteile da. Das Leben des Mannes hat sich ja genauso verändert. Okay, das Körperliche hat er nicht durchlebt, aber genauso Schlafmangel, genauso überfordert und deswegen sich wirklich Hilfe ins Boot holen. Rechtzeitig.
Wir sprechen deswegen jetzt, also diese Episode heißt ja, was passiert in den letzten Wochen der Schwangerschaft.
Ja.
Wir sprechen aber deswegen drüber, weil es dann im Trubel nach der Geburt eigentlich nicht mehr den Punkt gibt, wo man sich in Ruhe austauschen kann. Also
ja.
Es sind diese seltenen Momente, wo das Baby mal schläft und man vielleicht selber auch schlafen möchte und nicht jetzt noch irgendwelche Grundsatzdiskussionen starten. Das heißt, diese letzten Wochen der Schwangerschaft sind wirklich ein super Zeitpunkt, solche Dinge vorab zu klären und zu sagen, okay, man legt sich vielleicht auch einen Vorrat an Lebensmitteln, dass man dann nicht irgendwie einkaufen muss, sondern darauf zurückgreifen kann oder das Tiefgefrorenes vorbereitet, das schon im Tiefkühler ist und man sich dann wirklich auf diese erste Zeit mit dem Baby einlassen und konzentrieren kann. Und das ist eine Sache, die super zu klären ist in diesen letzten Wochen.
Absolut. Also ich sage immer, das Wochenbett ist wirklich planbar.
Mhm.
Weil jeder weiß, er wird im Wochenbett sein. Ja.
In diesem Sinn, das war jetzt die letzte sozusagen beschauliche Folge, weil in der nächsten Folge 5 geht es dann wirklich los. Die lautet die Frage, Wehen, Blasensprung und Co. Wie merke ich, dass die Geburt startet? Erika, ich danke dir.
Dankeschön.
Und zum Schluss wie immer unsere Bitte, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns auf jeden Fall weiter, hinterlasst uns ein Like und abonnieren nicht vergessen.